Wir besitzen die Lüge, dozierte er gegen den Staubsauger an, damit wir frei entscheiden, wozu wir sie gebrauchen. Auch die Lüge kommt von Gott. Pfarrer Rudolf Jungwirth sagt das in dem Roman »Die Abenteuer des Joel Spazierer« von Michael Kühlmeier. Joel Spazierer ist ein charmanter, wandlungsfähiger Teufelstyp. Er ist ein Stricher, Erpresser, Drogendealer, Mörder und am Ende ist er Professor für wissenschaftlichen Atheismus in der DDR. Michael Kühlmeier hat da einen Helden erfunden, der uns verrückt macht. Michael Kühlmeier ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum lieben wir, wenn wir das Buch lesen, warum lieben wir alle Joel Spazierer? Warum lieben ihn alle in dem Roman? Warum lieben wir ihn als Leser? Und warum liebt ihn sogar Gott, obwohl er eigentlich ein unmoralisches Monster ist?
Also fangen wir bei Gott an. Nicht? Also was wir über Gott wissen, freut er sich ja am meisten über die Sünder. Und er ist ungerecht. Gott ist ungerecht, weil die Gnade ist was Göttliches und Gnade ist der Inbegriff von Ungerechtigkeit. Und in meinem Buch hält halt die gnadenhafte Hand über ihn, obwohl der Joel Spazierer, er sagt, er glaubt nicht, dass es ihn gibt, aber er weiß, dass es ihn gibt. Also diese Absurdität, weil umgekehrt wollen wir das alles akzeptieren, dass jemand sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber ich glaube, dass es ihn gibt. Aber wenn jemand sagt, ich weiß, es gibt ihn, aber ich glaube nicht an ihn, das kommt uns abstrus vor. Und vielleicht mag Gott diese Abstrusität. Aber warum wir ihn mögen, wir sind in der angenehmen Position, dass zwischen uns und ihm ein Buch ist und wir ihm selber nicht begegnen müssen. Wobei ich die Vermutung habe, dass ich ihm, wenn ich ihm begegnen würde, ich ihm noch mehr verfallen würde, als wenn ich ihm literarisch begegne. Es gibt halt solche Leute. Und der Punkt, an dem das geschieht, ist eben, dort, wo uns der Charme trifft. Und über Charme ist schwer zu reden, weil wir nicht genau wissen, was das ist. Genauso wie wir nicht wissen, was Charisma ist. Wir wissen nur, manchen Leuten, die durchaus rechtschaffen sind, verzeihen wir nichts. Und manchen Leuten, die liederlich sind, bis hin zum Gaunerhaften, verzeihen wir alles. Das weiß jeder von sich zu sagen. Und warum das so ist, das ist halt das Geheimnis des Charmes.
Also dahinter steckt auch, wie ich gehört habe, eine gewisse Willkür, mit der wir einfach leben müssen. Trotzdem gibt es in Ihrem Buch auch Erklärungen dafür, warum Joel Spazierer so geworden ist, wie er ist. Da spielt ein Erlebnis in seiner Kindheit eine wichtige Rolle, ein Erlebnis, das ihm klar gemacht hat, dass er ganz allein auf der Welt ist.
Ganz zu Anfang, das ist im Jahr 1953, in Ungarn. Und 1953, auch deswegen sage ich als Datum das so bewusst, es ist relativ kurze Zeit vor Stalins Tod. Stalin hat als einer der letzten Befehle, seiner absurden Befehle, die er gegeben hat, war die Ärzteschaft der Sowjetunion zu dezimieren, weil er in seinem Wahn der Meinung war, die Ärzte haben sich verschworen, gegen ihn natürlich in erster Linie, aber gegen hohe Führungspersönlichkeiten von Partei und Armee, vor allen Dingen jüdische Ärzte. Und es ist dann sehr willkürlich, auf grausame Art und Weise, sind Ärzte, die überhaupt mit gar nichts und irgendwas zu tun hatten, verhaftet und teilweise hingerichtet worden. Und Ungarn hatte ja damals einen Führer, Rákosi, der ja noch stalinistischer war als Stalin selbst. Und der hat das natürlich auch durchgezogen. Und der Joel Spazierer ist gerade so 3,5 bis 4 Jahre alt und lebt in der Wohnung seiner Großeltern und sein Großvater ist abgeholt worden, also ein Internist, und hat unter der Folter zugegeben, dass eine Beziehung zwischen ihm und Rákosi besteht, nämlich dass seine Frau vor ungefähr 35 Jahren mit Rákosis Nichte in die Volksschule gegangen ist. Das hat genügt, um auch sie abzuholen, gerade zur Mittagszeit, während der kleine Joel seinen Mittagsschlaf macht. Und als er aufwacht, ist er allein in der Wohnung. Und das ist er für die nächsten 5 Tage und 4 Nächte. Und binnen kurzer Zeit gewöhnt er sich an diese Situation, wie es halt Kinder tun. Vor allen Dingen fällt dieses Ereignis zusammen mit seiner Bewusstwerdung. Binnen kurzer Zeit hat er ein Bild der Welt, in der es nur eine einzige menschliche Person gibt, und das ist er selbst. Das ist für ihn in Ordnung, damit findet er sich ab. Und von dieser Empfindung kann er sich ein Leben lang wahrscheinlich nicht mehr trennen.
Daraus wächst dann ein bestimmtes Selbstbewusstsein, also dieses Gefühl, dass er allein sein kann, dass er auch allein ist, hat er dann vielleicht verinnerlicht und kann dann auch mit anderen Menschen ganz anders umgehen, vielleicht viel einfacher. Er geht mit ihnen ja um wie mit Schachfiguren mit den anderen Menschen.
Ja, ob er zu sowas wie Liebe fähig ist, die Frage traut man sich gar nicht zu stellen, weil man Angst vor der Antwort hat. Jedenfalls mir geht es so. Ihm ist immer klar, die anderen braucht er nicht. Nicht in einem arroganten Sinne, sondern sie sind halt da und er weiß nicht ganz genau, wozu sie eigentlich da sind, die anderen. Deshalb kann er sie manchmal verwenden, manchmal nicht verwenden. Er hat also einen Zugang, der mehr als pragmatisch ist, der eigentlich ein sehr, sehr dinglicher Zugang zu den anderen ist. Das erleichtert ihm zumindest eine Sache, weil Moral kann nur entstehen in dem Augenblick, wenn ich wenigstens einen anderen annehme, der existiert, der auf Augenhöhe existiert. Wenn ich der Meinung bin, alle anderen Wesen sind unterhalb von mir, dann brauche ich keine Moral zu entwickeln. Der Konflikt entsteht erst dann, der moralische Konflikt, wenn ich jemanden auf Augenhöhe akzeptiere. Und das fiel ihm halt sein Leben lang, vielleicht auch aufgrund dieses Erlebnisses, obwohl er nicht dazu neigt, Schuld zuzuweisen. Er nimmt es einfach so hin. Das fällt ihm halt schwer. Er fühlt sich eher auf Augenhöhe mit den Tieren. Irgendwann sagt er ja, er vermutet, dass er ein Tier ist in einer Menschenhaut.
Ich bin ein Tier in Menschenhaut gefangen, bald werde ich erlöst, heißt es dann in dem Roman. Bald werde ich erlöst?
Ja, erlöst, er meint es gar nicht so religiös wahrscheinlich, aus diesem unglaublich umständlichen und für ihn sein ganzes Leben eigentlich durcheinanderbringenden Tatsache, dass es nun andere Menschen wirklich gibt, dass er nicht so leben kann, wie er will. Das hat ja immer damit zusammengehangen, dass andere in irgendeiner Weise ihm in die Quere gekommen ist. Es ist ja nicht ein Wunschtraum von ihm gewesen, in die DDR zu gehen und dort Professor für wissenschaftlichen Atheismus zu werden. Was tut er am liebsten? Er sagt es manchmal, sagt er, einfach dort sitzen, gar nichts denken, gerade ausschauen. Er betrachtet dann nicht die Bäume, sondern er ist ein Baum. Er spürt nicht den Föhn, sondern er ist der Föhn. Am Ende sagt er ja auch, er kann so viel Sprachen, hat so viel Sprachen gelernt. Ein komischer Widerspruch, wieso soll man Sprachen lernen, wenn man Menschen nicht akzeptiert? Aber er hat es getan. Er hat so viel Sprachen gelernt, die will er alle vergessen. Er will jetzt Amsel lernen, will Fuchs lernen und so weiter.
Das ist ja ganz seltsam. Am Ende ist auch von einem Mystiker die Rede, Meister Eckhart. Da zitieren Sie denn, so finde ich nichts anderes, als dass lautere Abgeschiedenheit alles übertreffe, denn alle Tugenden haben irgendein Absehen auf die Kreatur, während Abgeschiedenheit losgelöst von aller Kreatur ist. Ist das dieses Gefühl, dass er einfach nur da sitzen will und schauen will?
Ja, und wenn man das Wort Abgeschiedenheit nun wörtlich nimmt, dann gibt sich daraus die Frage, wovon abgeschieden? Und es kann nur sein, auch bei Eckhart nur sein, vom Menschlichen, von der Kreatur. Und wenn er vom Menschlichen abgeschieden ist, und bei ihm ist die Vermutung, dass er zurücksinkt in ein Tierhaftes, immer wieder spielen ja die Tiere eine Rolle, das kommt ihm vor wie seine eigentliche Bestimmung, diese Abgeschiedenheit. In dieser Abgeschiedenheit, und die kann er nur von heißen, von den Menschen abgeschieden, da spielt so viel keine Rolle mehr. Dort spielt nun Moral wirklich keine Rolle mehr. Nicht, dass ich dort unmoralisch bin, sondern ich bin in einem ganz vormenschlichen Sinn amoralisch. Weil Moral ohne Menschen ist absolut sinnlos. In dieser Situation fühlt er sich eigentlich immer. Nur kann er sich in dieser Situation nicht wirklich bewegen, weil schon steht wieder ein Mensch vor ihm und er hängt ja auch in dem Menschlichen drin. Zum Beispiel dieses, ich verstehe nicht alles von ihm, muss ich dazu sagen. Zum Beispiel sein ganz eigentümliches Verhältnis zum Geld, das er hat, verstehe ich nicht ganz. Aber das ist ein schönes Rätsel für mich. Er klaut zusammen, wo es nur geht, macht aber mit dem Geld nichts. Im Gegenteil, irgendwann vergräbt er es.
Ist er ein Heiliger, ein Monster, ein Schelm?
Ich glaube, alle diese drei Begriffe haben ja was damit zu tun. Auch ein Heiliger ist ein Monster für uns. Jeder Engel ist schrecklich, wie Rilke sagt, und er hat natürlich recht damit. Also, wenn uns ein Engel begegnet, es ist ganz wurscht, wie es ist. Wir würden vergehen und es wär grässlich und er wäre identisch mit einem Monster. Der Schelm hat noch am meisten Menschliches. Der Joel wehrt sich übrigens ganz vehement gegen diesen Begriff. Ist deshalb auch merkwürdig, dass der Roman immer wieder ein Schelmroman genannt wird, weil sein Freund, der Sebastian Lukaser, dieser Schriftsteller, ihm ja rät, vielleicht kannst du dein Leben wie ein Schelmenroman darstellen. Und er weiß auch, warum er es ihm rät, weil das Monströse darin ein bisschen herabgemindert wird. Er wehrt sich dagegen. Er sagt, was ist ein Schelm, sagt ein Schelmenroman. Da wird einer der Personen demonstriert, wie die Zeit und wie die Welt ist. Ich bin aber nicht ein Demonstrationsobjekt. Dagegen verwehrt er sich ganz deutlich. Er würde sagen, wenn, dann bin ich doch lieber gleich das Monster. Oder wenn du mich als einen Heiligen bezeichnen willst, aus irgendwelchen Gründen, dann das. Aber ein Schelm bin ich keiner. Ich stehe nicht für eine Zeit, sondern ich stehe für mich. So sitzt der Joel selbst. Der Sebastian sitzt ein bisschen anders.
Aber trotzdem hat er sowas, Sie haben ihn selbst mal verglichen mit dem Simplicius Simplicissimus, so etwas Naives. Da gibt es die Stelle beim Simplicissimus, da kommt er in den Krieg und wird, ich glaube, ein schwedischer Offizier ist, wird gefragt, warum er das macht, warum er denn jetzt hier in den Krieg und was alles. Und dann sagt er, ja, ganz einfach, weil ihr habt mir meine Murmeln weggenommen und deswegen bin ich jetzt hier im Krieg. Die will ich wieder haben. Das ist etwas, so ein Charakter, das könnte Joel Spazierer auch passiert sein, oder? Ja,
das könnte ihm auch passiert sein. Natürlich ist eine für mich unglaublich erschütternde Stelle im Simplicissimus, weil es diese ganze Tragik und gleichzeitig Komik von einem Kindersoldaten darstellt. Das hat ja auch was Komisches, wenn jemand mordet und Brandschatz durch die Welt zieht, weil er seine Murmeln wieder haben will. Nicht, aber im Prinzip, was soll es sein? Die Murmeln stehen da nun wirklich symbolisch. Er sagt, ich will meine Kindheit wieder zurückhaben. Und könnte natürlich auf ihn münzen und könnte sagen, gebt mir einfach die normale Kindheit wieder, die mir genommen worden ist durch diese 4 Nächte und 5 Tage, in der ich allein war. Das könnte man von einem Standpunkt außerhalb der Geschichte sagen, wobei niemand den Nachweis erbringen kann, ob er nicht genau gleich oder ähnlich geworden wäre, wenn ihm dieses traumatische Ereignis nicht zugestoßen wäre. Ob es allein dieses traumatische Ereignis ist, das ihn zu diesem heiligen Monster, sage ich, wie es in einer Kritik hieß, werden lässt, das könnte man auch bezweifeln, das kann ich nur nicht beantworten.
Aber doch ist er uns irgendwie nah, denn wenn wir ehrlich sind und die Gründe von Kriegen zurückverfolgen, dann sind wir manchmal bei so kleinen Dingen, die dann eskaliert sind in Gewalt, so kleinen Dingen, dass vielleicht jemand seine Kindheit wieder zurück wollte. Oder wenn Sie sagen, er ist ein Tier in Menschengestalt. Es gibt viele Menschen, die sagen, wo sind denn da die großen Unterschiede zwischen den Affen und uns? Die Affen leben viel friedlicher und viel moralischer.
Das ist auch vollkommen richtig. Deshalb jede Empörung über die Taten des Joel Spazierer oder wenn wir heute uns mit einem gewissen Recht als ungeheuer zivilisiert sehen und sagen, also diese selbstverständlichen Verstöße gegen jede Moral, ist vor dem Hintergrund noch nicht lange zu Ende gegangenen 20. Jahrhundert so absurd wie nur irgendetwas. In dem 20. Jahrhundert ist auf eine so monströse, unmoralische Art und Weise weltweit Politik gemacht worden, sodass es lächerlich ist, wenn wir in irgendeiner Weise uns empören über einen einzelnen Mörder auf der anderen Seite. Nur wenn wir es nicht tun, dann akzeptieren wir natürlich jede Unzivilisiertheit. Es gibt diesen Film von Chaplin, Monsieur Verdun, wo er vor Gericht das ja auch sagt, ähnlich. Was bin ich, kleiner Frauenmörder im Vergleich zu den großen Dingen, die passieren? Nur ist es nicht akzeptabel, im Sinne der Zivilisation, dieser dünnen Schicht. Nur davon weiß er wenig und will er auch wenig wissen.
Er ist, das muss man aber auch eindeutig sagen, er ist eigentlich ein glücklicher Mensch, weil er so etwas Positives hat. Egal, was ihm passiert, er macht da irgendwas draus. Er ist kein großer Zweifler, Krittler oder Grantler. Mag ihn deswegen auch Gott so gern leiden?
Es wäre eine Möglichkeit, das zu sehen. Da würde ich Ihnen recht geben. Ja, ich habe gar nicht so darüber nachgedacht. Wenn ich der liebe Gott wäre und ich hätte mich so angestrengt mit der ganzen Welt und mit allem, wie das so schön ist und wie das eine in das andere greift. Und wenn ich dann sagen würde, schau doch, nimm das Kleinste des Kleinen her, ganz egal was, du nimmst ein Staubkorn und untersuch die Molekularstruktur und du siehst, wie wunderbar das ist. Das habe ich euch hingegeben, das habe ich euch gemacht. Und dann seid ihr da und seid grantig, seid schlecht gelaunt und seid voller Zweifel und habt Falten auf der Stirn und so weiter. Dann würde ich sagen, sag mal, was willst du denn noch haben? Und wenn dann einer drin ist, der alles hinnimmt und bei allem sagt, es ist wunderbar. Also es gibt eine Stelle relativ am Schluss des Romans, wo nun wirklich das Schrecklichste des Schrecklichen passiert, wo in einem aufgelassenen Stollen drin ist und da so Wesen sind, die, wo er nicht mal weiß, sind sie Hyänen und sind es Menschen, sie sind jedenfalls Menschenfresser und ihm der eine Finger abgehackt wird, der dann furchtbar eitert und er sagt, aber gut, dass ich den Schmerz habe, weil dieser Schmerz, der nimmt mir etwas von meiner Angst weg. Das heißt, es kann eigentlich passieren, was will mit dem Joel Spazierer. Er findet überall etwas Gutes drin und man braucht ihm kein Theater zu bieten, um ihn abzulenken. Er ist mit seiner Existenz vollauf zufrieden. Es braucht nicht noch ein Plus dazu. Wenn man sagen würde, du, jetzt habe ich dich gemacht, jetzt bist du auf der Welt. Deine erste Äußerung ist, und? Was weiter? Dann sage ich, also sag mal, Entschuldigung, bist denn du, sag mal, kann man dir gar nichts recht machen? Das bist du doch, das Sein allein ist doch das Größte. Ja und, was mache ich damit? Das Sein, du hast mir das Sein gegeben und hast mir die Zeit gegeben, was mache ich jetzt damit? Würde ich als lieber Gott, würde ich denken, ja sag mal, gut, also komm, da rutscht mir doch den Buckel runter, Mensch, jetzt geh mal, mehr kann ich doch gar nicht bieten. Und wie gesagt, plötzlich kommt einer und sagt, das Sein ist das Allerhöchste, man braucht mir sonst nichts zu bieten. Ich sitze da und irgendwas zu essen kriege ich immer, dann ernähre ich mich halt und irgendwas, wo ich mich hinlegen kann, kriege ich auch immer. Mehr habe ich nie erwartet. Mehr habe ich einfach nie erwartet. So ist mir auch die Welt als erstes vor Augen gerückt. Fließendes Wasser war da, ich musste nur den Hahnen aufdrehen. Es war ein großes Stück Brot da, das musste ich nur aushöhlen, essen. Wenn ich müde war, habe ich mich einfach hingelegt und ich konnte mich zudecken. Mehr kann ich nicht erwarten, mehr habe ich nicht erwartet. Und diese zufriedene, glückliche Einstellung behält er.
Deswegen mag ihn Gott auch. Es kommt zu Begegnungen mit Gott, sogar in Ihrem Roman. Umso paradoxer und absurder ist es, dass Joel Spazierer am Ende Professor für wissenschaftlichen Atheismus wird. Wie sind Sie denn auf diese Wendung am Ende gekommen?
Manche Sachen nimmt man sich vor als Autor, dass man denkt, ich freue mich dann schon auf dieses Kapitel, wenn das und das passiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo ich mich zu früh und zu lange gefreut habe, und dann ist ganz anders passiert. Ich habe gewusst, er wird in die DDR gehen. Nachdem er ja ein hellhöriger Wifferknopf ist und hat er sich auch kundig gemacht vorher. Und ihm war klar, dass in der DDR der größte Held eigentlich so, der Heilige der DDR, ein gewisser Ernst Thälmann ist. Und er hat sich ja gedacht, wenn ich mich da als Enkel ausgebe, als Illegitimer, und so weit hat er die Struktur von Diktaturen durchschaut, es wird niemand über mich dann ein Urteil sprechen. Es wird sich einfach niemand trauen. Jeder wird sagen, also darüber möchte ich nicht entscheiden. Wenn der wirklich der Thälmann-Enkel ist, dann will ich ihn nicht ins Gefängnis gesperrt haben oder verjagt haben. Das soll mein Vorgesetzter tun. Und der Vorgesetzte hat das Gleiche getan und so geht das immer durch bis hinauf zur Spitze. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwann wird die große Gegenüberstellung da sein zwischen ihm und Irma Thälmann. Das ist die Tochter, legitime Tochter von Ernst Thälmann. Und ich habe mir gedacht, da wird der große Showdown werden. Und es war dann gar nicht. Es war dann völlig egal, was sie sagt. Sondern die DDR-Spitze am Ende angekommen, die DDR hat gewusst, wenn man den Menschen nicht ein wenig Transzendenz bietet, ein wenig Metaphysik bietet, ein wenig Sinn, der über das unmittelbare Dasein hinausweist, dann werden die nicht satt werden. Und sie haben sich gedacht plötzlich, vielleicht kann dieser, der der Himmel geschickt hat, ob der ein echter Thälmann ist oder nicht, ist ja völlig egal, vielleicht kann der uns sowas wie sozialistische Metaphysik bieten, so irgendetwas. Auf ihn ist das gekommen und er hat diese Rolle übernommen, ohne irgendwas zu tun und hat festgestellt, dass seine übliche Vorgehensweise, auf Fragen mit Ja, Nein und Weiß nicht zu antworten, die allergünstigste ist, wenn er Vorlesungen hält über Atheismus oder über Gott. Und es ist aufgegangen. Die Leute haben, er ist eine Projektionswand für sie. Wenn er gefragt wird und er sagt, weiß nicht, dann ist die gesamte Fantasie, was in meinem Schädel drin ist, kann ich auf ihn projizieren. Es ist nicht so, dass er jeden Ehrgeiz gehabt hätte, Professor für wissenschaftlichen Atheismus zu werden. Er ist es irgendwie geworden. Wenn ein Ehrgeiz dahinter war, dann war es eher meiner. Aber nicht aus ihm eine große wissenschaftliche Kapazität zu machen, sondern selber staunend zuzusehen, wie er in dieser Diktatur ebenfalls eine Nische findet, wo es ihm blendend geht.
Aber es ist schon ein besonderer Coup, ihn zum Professor für wissenschaftlichen Atheismus zu machen.
Es gab in der DDR ein Institut für wissenschaftlichen Atheismus, das hat es gegeben. Olof Klor war der Vorsitzende, ein sehr engagierter Humanist, um wer er sich selber auch gesehen hat. Also das hat es gegeben und eine Zeit lang hat man da auch, glaube ich, darauf Wert gelegt. Irgendwann war es dann der Führung völlig wurscht. Ob der Atheismus oder nicht, es war völlig wurscht, da hat es vollkommen andere Probleme gegeben. Aber Olof Klor hat wacker das Institut für wissenschaftlichen Atheismus aufrechterhalten. Er wollte einen Humanismus ohne Gott. Das ist klar, das ist für Sozialismus ist das etwas ganz Großes, wenn man den Sozialismus unter humanistischen Gesichtspunkten sieht. Man kann auch sagen, und so schlecht ist die Überlegung ja nicht, es hat auch einen Sinn, gut zu sein, ohne Gott ist bedeutend schwieriger.
Joel, Spazierer, 650 Seiten ist Ihr Romandeck, wunderbar zu lesen. Sie haben sehr lange daran gearbeitet. Verlest er Sie jetzt? Haben Sie ihn jetzt in diesem Buch, steckt er da drin oder ist er noch bei Ihnen? Spukt er noch weiter in Ihnen herum?
Er ist leider nicht mehr bei mir. Es gibt zwei Aggregatzustände. Das ist der Aggregatzustand des Schreibens und der Aggregatzustand des Publizierens. Die sind wirklich verschieden und jeder Autor merkt, wie verschieden die sind, wenn sie dann aufeinanderstoßen. Als ich das Buch fertig geschrieben habe, dann ging es ins Lektorat. Das ist immer noch bei mir. Das ist wie wenn Ihr Sohn das Abitur gemacht hat. Und im Sommer über, dann ist er noch bei Ihnen. Und im Herbst zieht er aus. Und Sie wissen instinktiv, ja, der kommt dann auf Besuch noch. Das wird er kommen. Und das Kinderzimmer wird noch da sein. Und irgendwann wird aus dem Kinderzimmer das Bügelzimmer. Und irgendwann ist es nicht mehr das Kinderzimmer. Und er ist einfach ausgezogen. Das heißt nicht, dass er nicht da ist, aber der ist schon im Kopf und er kommt bis zu Besuch, aber er ist nicht mehr Mitglied dieses Haushalts. Und das ist diese Phase jetzt. Jetzt, wenn es publiziert ist und es ist da und ich suche mir eine Lesestellen draus und ich bin dann froh, wenn ich was habe, eine Tour durch das Buch, ich möchte nicht vor Publikum allzu viel erklären müssen, dann merke ich, dann beginne ich mich zu wiederholen und dann werde ich fast jeden Abend, wenn ich lese, die gleiche Stelle lesen und mit den Leuten diskutieren. Er wird weggehen. Das ist eine bittere Erfahrung, jedes Mal. Es ist immer was Neues, einen neuen Roman zu beginnen, aber vielleicht mit dem Schmerz des Abschiedes umzugehen. Man muss sich wappnen. Ich glaube, Thomas Mann hat es irgendwann, glaube ich, in einem Tagebuch gesagt. Es ist gut, einen Roman am Vormittag zu beenden, damit man am Nachmittag den neuen wieder beginnen kann, weil man sonst in ein Loch hineinfällt. Man muss sich wappnen, man muss irgendwas haben, mit dem man sich dann beschäftigt, um über den Schmerz hinwegzukommen. Es ist ein Schmerz. Und in dieser Phase bin ich im Augenblick.
Joel Spazierer ist bei Ihnen ausgezogen, aber er ist bei uns, dem Leser, eingezogen. Wir freuen uns, dieses Buch zu haben, es zu lesen, uns mit Joel Spazierer auseinanderzusetzen. Vielen Dank, Michael Köhlmeier. Die Abenteuer des Joel Spazierer, so heißt sein Roman, ein echtes Leseabenteuer. Dieser große, wunderbare Roman über das Gute und das Böse, über das große Abenteuer, das das Leben ist. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 650 Seiten und kostet 24,90 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.